Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, am besten gut. Und bei dir?
Oh ja, wie immer, muss. Das Semester läuft wieder und bekanntlich ist ja da Schluss mit kreativen Müßiggang.
Was ist denn ein kreativer Müßiggang?
Naja, Müßiggang ist ja bekanntlich aller Laster anfangen.
Oh je, je.
Und deshalb sollte man davon nicht zu viel haben, habe ich mal gelernt.
Besser nicht.
Ja, genau, aber so ein bisschen mehr Zeit jenseits der Pflichtaufgaben, bisschen mehr kreative Kopfarbeit, die gibt es ja in der vorlesungsfreien Zeit irgendwie schon, ne? Zeit dafür. Sei es nun mal für die Forschung oder vielleicht auch einfach mal, um eine neue Lehrveranstaltung vorzubereiten.
Ja, aber damit ist es jetzt ja Schluss hier, ne? Denn die Kolleginnen und Kollegen sind alle wieder zurück, die Studis auch. Und jetzt ist nichts mehr mit Müßiggang, sondern wieder Stimmt. Knallhart Wintersemester.
Ja, Tristesse des Alltags.
Ne? Naja, so schlimm ist unser Job jetzt ja auch nicht.
Das stimmt. Das kannst du allerdings mal den Hausarbeiten von meinem Geländepraktikum sagen, die ich bewerten muss. Hm. Verstehe mich nicht falsch, die Veranstaltungen sind immer super, aber 24 Berichte, das ist schon ein bisschen was. Andererseits bin ich mir sicher, dass ich in diesem Semester auch nur die Sternstunden der Wissenschaftsliteratur zu lesen bekomme.
Schreib einfach eine 1 drunter, ChatGPT regelt, ne?
Stimmt, das macht schon vieles wett. Sprachlich schlechte Arbeiten sind da jetzt deutlich seltener und deswegen schreibe ich natürlich ein sehr gut drunter, aber auch aus anderen Gründen, denn das liegt ja auch an meiner guten Lehrleistung.
Ja, klar.
Ja, und die geht ja mit in die Qualität der Hausarbeiten ein, von daher alles sehr gut.
Ich glaube, mein Sarkasmusdetektor geht gerade an hier.
Ja. Aber lass uns mal einen Blick auf die heutige Folge werfen.
Und die wären?
Heute mal wieder was zur Stadt.
Stadt. Sind wir nicht langsam durch mit Stadt?
Das könnte man meinen. Wir haben auch schon ziemlich viel zu Städten gemacht und viel dazu gesprochen. Folge zu Smart City zum Beispiel, zu verschiedenen Stadtkonzepten haben wir was gemacht.
Ah ja, da klingelt was. Aber da war doch noch etwas mit den über 60 weiteren Stadtkonzepten aus aller Welt. Lang, lang ist das her.
Nee, der kommt aus China.
Wer?
Lang, lang.
Oh.
Der Pianist, ne? Also für alle Unwissenden. Egal. Wir haben jedenfalls schon öfter über urbane Themen gesprochen, sind damit aber tatsächlich noch lange nicht fertig. Und ich möchte deshalb heute an die dritte Folge anknüpfen, ist es, glaube ich, in der wir so über die Abgrenzungsmöglichkeiten von Städten gesprochen haben.
Ja, also so administrative Abgrenzung oder statistische oder über Einwohnerzahl, ne?
Genau, oder die Mauer halt.
Hä? Die ist jetzt auch ein bisschen her, Holger. Du schwelgst in der Vergangenheit.
Stimmt, Stadtmauern benutzen wir heute tatsächlich nicht mehr zur Abgrenzung.
Ah, okay.
Aber ja. Es geht mir auch mehr so um die Perspektive und die Stadtmauer dann so als Metapher, die man so in der Geografie haben kann.
Ah, okay, ja, hier, ich dachte, die Betrachtung von Bernd Berliner et al. 2020 und kritische Geografinnen und Geografen, die immer alles gesellschaftskritisch und konstruktivistisch sehen müssen, die Stadt ist nicht per se da, sondern die Stadt wird gemacht und so, ne?
Ja, das war klar. Ja, war klar, dass dir nur die fancy und komplexen Ansichten einfallen und Perspektiven, die man da haben kann. Nee, heute wird es deutlich leichter, wir machen aber solideres, für dich auch in Stein gehauen. und damit hoffentlich auch leicht verdaulich. Also jetzt nicht wie Steine, aber gut. Wir sprechen über die historische Perspektive auf die Entstehung und Entwicklung von Städten.
Klingt ein bisschen staubig, aber habe ich mir auch gewünscht, muss ich ja sagen.
Genau, du bist ja der mit den Steinen immer, der um die Ecke kommt. Es stimmt schon, so historische Betrachtungen von Stadt sind schon ein bisschen angestaubt. Wir befassen uns heute ja nicht mehr so sehr mit Grund und Aufriss, ne, wie man sagt, von Städten, also wie die aussehen. Das überlassen wir ja gerne Stadtplanern und Architekten. Sondern es geht eher so um die internen Strukturen. Bei geografischen Betrachtungen kann man, wenn man das historisch macht, aber eben auch mal diesen Grund und Aufriss ein bisschen betrachten. Denn da kann man wirklich viele Dinge daraus ableiten. Zum Beispiel, warum sich Städte so verteilen, wie sie sich verteilen. Ne, also welche Stadtstruktur oder Verteilung haben wir zum Beispiel innerhalb Deutschlands. Man kann auch viel von dem Alten in den Städten sehen, weil sich diese Strukturen eben tatsächlich über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, durchgepauscht haben.
Ja, dann mal los hier. Das scheint mir nämlich echt eine längere Folge zu werden, wenn wir so weit ausholen. Und ich bin ja eigentlich immer der mit diesem Geschichtspalaver.
Ja.
Denn ne, die Entstehung von Städten auf unserem Globus ist ja auch wirklich zeitlich und auch ja, räumlich vollkommen unterschiedlich abgelaufen.
Das stimmt und deswegen bleiben wir auch in Mitteleuropa bzw. in Deutschland, weil wir sonst hier mit den 25 Minuten nämlich wirklich nicht hinkommen.
Okay, guter Punkt. Wo fangen wir denn an hier?
Bei den Griechen.
Mitteleuropa.
Ja.
Okay, ich bin ruhig, ja. Also. Kalimera, und zu welcher Zeit ihr uns auch hört, in Griechenland entstehen also die ersten Städte. Fangen wir doch mal so an.
Ja, ne, so die ersten auch wieder nicht. Ne? Die ersten Städte hatten wir schon in Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris, das heutige Syrien oder dem Irak, aber ne? Afrika gab es auch ein paar, Südasien. Alles das lassen wir jetzt mal weg. Wir bleiben bei den Griechen.
Und, ganz eurozentrisch natürlich.
Ja, selbstverständlich. Das ist ja das, was wir vor der Haustür haben und uns dann doch irgendwie noch am nächsten liegt. Die Griechen, da entstehen die Städte so zwischen dem 8. und 4. Jahrhundert vor Christus. Da gibt es die sogenannte Polis, das hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört. Das ist eine Siedlung mit einem genau abgegrenzten Territorium. Oft auch ein Verbund von mehreren Siedlungen. Und innerhalb dieses Territoriums verwaltete sich die Polis selbst.
Also sowas wie Stadtstaaten.
Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Historiker werden das besser wissen. Aber ehrlich gesagt, so richtig Städte waren das nicht. Die hatten manchmal zum Teil nur 100 oder bis 1000 Einwohner. Also,
krass. Also ich denke jetzt immer hier bei Griechenland so an Athen, Sparta und sowas. Ne? Das war noch, also Athen, ne? eine Riesenmetropole, oder? Also mit Kunst, Kultur und so.
Ja, genau. Das sind immer so die Ausnahmen. Ne? Auch Rom war ja deutlich größer noch als andere römische Städte. Aber Athen war da wirklich eine Ausnahme mit 35.000 bis 50.000. So genau weiß man das nicht.
Ah, krass.
Athener, die da innerhalb der Mauern gelebt haben, das war wirklich ziemlich groß. Aber die meisten Polis, wie auch immer der Plural ist, waren deutlich kleiner. Also die Stadtkultur in Griechenland kam tatsächlich erst dann so im 5., 6. Jahrhundert in Fahrt.
Okay. Und wie sahen die Städte so aus?
Die Städte sind oft im Zuge der Kolonialisierung, die die Griechen so betrieben haben, entstanden, so im Mittelmeerraum und rund um das Schwarze Meer. Und dabei wurden vor allen Dingen ab dem 5. Jahrhundert die Städte tatsächlich geplant.
Vor Christus?
Vor Christus, muss man sagen.
Okay, ja.
Und da gibt es den Namen Hippodamus von Milet. Und der soll die Stadt Milet nach der Zerstörung von den Persern wieder aufgebaut haben. Und das hat er nach einem ganz berühmten Muster eigentlich gemacht, nämlich nach dem Schachbrettmuster, also die Straßen alle rechtwinklig. Und dadurch entstanden dann eben diese Wohnblöcke zwischen den einzelnen Straßen und auch nach außen eher quadratisch praktisch gut.
Ja, das klingt ja mit den rechten Winkeln fast wie so hier Manhattan hier, Fifth Avenue, Sixth Avenue und so weiter und
genau,
so fort.
Genau, so alt ist das tatsächlich schon. Also die Idee hatten die nicht unbedingt die Amerikaner, sondern bei den Griechen gab es das schon. Alexandria, Ägypten, nicht Griechenland, wenn ich das richtig weiß, so im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet, war da eben auch nach diesem Konzept angelegt, nur deutlich größer als die Griechen das vielleicht so in ihren Städten gemacht haben. Und es war quasi die erste Großstadt der Antike. Aber wir bleiben mal in Europa.
Okay, also die Griechen haben so gesehen die Grundlage gelegt und haben im Mittelmeerraum viele Kolonien und Städte gegründet. Und jetzt kommen mit den Städten, denke ich, im Mittelmeerraum eigentlich an die Römer.
Genau, und die haben aber vor allen Dingen ja im Mittelmeerraum das gemacht, Spanien, Frankreich. Bei uns sind sie ja nur bis zum Rhein und zur Donau gekommen.
Der Limes lässt grüßen, ne?
Genau, und die haben das griechische Modell schlichtweg übernommen und dann halt perfektioniert.
Die alten Römer, das iPhone der Antike, nichts selbst erfinden, aber alles besser machen und moderner hier zusammensetzen.
Wenn man so will, die Römer haben das Konzept aber auch noch ein bisschen erweitert. Sie haben zwar dieses Rechteckmuster übernommen, haben aber das zum Beispiel den äußeren Grundriss dann auch an die Gegebenheiten angepasst, also nicht, ne, wie so ein Stempel quadratisch aufgedrückt. Und durch dieses Rechteckmuster entstanden dann die einzelnen Baublöcke, die hießen bei den Römern Insulae, das waren so einzelne Wohnviertel. Und was sie neu dazugefügt haben, waren zwei Hauptstraßen, Cardo Maximus und Decumanus Maximus. Die verliefen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Und an der Schnittstelle der Straßen, da befand sich dann das Forum mit den öffentlichen Gebäuden.
Also für euch Stadtgeografen quasi das Central Business dann.
Ja, Central Business District sollte jetzt hier hoffentlich keiner in der Klausur schreiben. Das ist schon etwas, das wir eher in die US-amerikanischen Städte des 20. Jahrhunderts einsortieren. Aber im Prinzip gab es da erstmalig auch sowas wie ein Zentrum. Ne? Also nicht mit dem Zentrum heutiger Städte zu vergleichen, aber es gab eben ein Zentrum, einen Schnittpunkt dieser beiden Straßen.
Aber alles smart geplant, klingt quadratisch praktisch gut, ein bisschen so nach DIN-Norm die Städte gebaut.
Ja, wenn man Muster hat, dann geht ja auch vieles schneller. Ne? Und damit verbreitet sich dieses Muster eben auch im Süden Deutschlands und im Südwesten Deutschlands, Köln, Mainz, Trier, Regensburg. Alles Städte, die auf römische Gründung zurückgehen, Trier war sogar zeitweise mal die Hauptstadt des Weströmischen Reiches und damit bedeutender als Köln. Das hört man hier aber nicht so gerne, weil die schönste Stadt der Welt, wie du natürlich immer sagst, der Nabel der Welt ist, war und auch immer sein wird.
So ist es, ja. Aber von den Römern sieht man jetzt ja auch nicht mehr so viel im Stadtbild von unserem schönen Köln.
Sag das nicht. Die Straßen sind jetzt nicht mehr so ganz rechtwinklig. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man die Grundstruktur schon noch. Wenn man weiß, wo sich die römische Stadt mal befunden hat, dann sieht man vielleicht die Einkaufsstraßenschilder, Gasse und Hohe Straße, die so ungefähr da liegen, wo eben auch diese beiden Hauptstraßen der Römer waren. Und gerade dieses Straßenmuster, das pauscht sich eben dann doch durch. Man spricht ja dann von Persistenzen, also wenn das quasi dauerhaft erhalten bleibt, selbst wenn sich der Rest stark verändert hat. Also der Straßengrundriss, da kann man heute die Stadt immer noch ganz gut erkennen.
Ob das auch damals schon so qualitativ hochwertige Geschäfte waren in der Hohe Straße oder hier Dingens Decimus, naja. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass das Straßenniveau seit der Römerzeit sich deutlich angehoben hat. Also dass quasi das Straßenniveau damals so 7 Meter tiefer lag in Köln oder auch generell.
Ja, die 7 Meter habe ich auch irgendwie mal gehört. Liegt natürlich daran, dass so eine Stadt immer irgendwie auf Kulturschutt weitergebaut wird. Also man räumt nicht immer alles weg und dadurch wächst tatsächlich offensichtlich die Stadt in die Höhe, nicht gebäudetechnisch, sondern auch was quasi Straßenwege und Plätze angeht. Und das ist ja auch der Grund, warum man heute immer auf was Altes stößt, sobald man hier eine Schaufel oder eine Baggerschaufel irgendwo ansetzt.
Ja, und alles ja da relativ, ne? Nicht nur römische Keramikreste, sondern auch Fliegerbomben, ne? Mhm. Aber was kam denn dann nach den Römern, wenn wir jetzt mal chronologisch bleiben wollen?
Also so ab dem 4. Jahrhundert wurde Köln immer wieder von den Germanen angegriffen, sodass man die Stadt tatsächlich nochmal befestigt hat. Also die Mauerreste für die Locals kann man sich auch angucken, stehen noch an der Zeughausstraße oder in der Tiefgarage am Dom.
In der Tiefgarage?
Ja klar, da hat man gebuddelt und dann ist man natürlich auf diese Reste gestoßen. Auf der Domplatte steht ja nur noch das Nordtor, für alle, die sich fragen, was dieser komische Steinhaufen da sein soll. Aber in der Tiefgarage darunter sieht man sowohl Reste der Stadtmauer als auch einen Brunnen, glaube ich, noch. Also man hat schlichtweg die Tiefgarage drumherum gebaut.
Boah, ohne Auto war ich jetzt erstmal in einer Tiefgarage. Das ist, naja.
Ja, wir machen da für dich nochmal eine ganz eigene Folge, die Römer oder die Stadtentwicklung in Köln. Aber nach den Römern kamen die Franken und Alemannen, auch die Karolinger, glaube ich, und die hatten es nicht so mit Städten oder hatten nicht so ein ausgeprägtes Städtewesen. Die regierten aus ihren Pfalzen heraus, also so Königssitzen. Und da zog man quasi immer von einer zur anderen und hat, ja, wenn man will, so vom Pferd oder aus diesen Pfalzen heraus, dann regiert.
Ja, was passiert da mit den Städten?
Manche sind tatsächlich brachgefallen. Man spricht dann da ja gerne von einer Wüstung. Bei Köln ist das nicht passiert. Aber ab dem 8. Jahrhundert entstehen dann auch neue Stadttypen.
Dann sind wir ja schon im frühen Mittelalter.
Ja, ich habe schon gesagt, ich bin kein Historiker. Aber ja, das frühe Mittelalter dürfte da so irgendwo beginnen. Und diese Königssitze der Karolinger und auch die Pfalzen der Franken, da drumherum entwickeln sich tatsächlich Städte.
Und warum genau da?
Naja, weil man baut so eine Pfalz oder eine Burg eben nicht im Niemandsland, sondern entlang von Handelswegen zum Beispiel, an Kreuzungen von Handelsstraßen. Und das war da schon eine Lagekunst.
Also das heißt, da kamen Menschen vorbei, mit denen man handeln konnte und damit gab es dann so gesehen ökonomische Grundlagen für eine Stadt. Befestigung war ja in der Nähe, Schutz.
Genau, wenn da noch Wasser da war, war auch nicht schlecht. Ne? Wir können ja nicht so weit vom Wasser entfernt leben. Ja, die Städte waren Handelspunkte und die Königshöfe dienten quasi nur noch als Keimzelle. Und die Städte im frühen Mittelalter, da gab es übrigens auch Bischofssitze, um die man sich dann entwickelt hat. Die Kirche hatte ja auch nicht nur kirchliche, sondern durchaus weltliche Macht zu dieser Zeit. Beispiele für solche Gründungen zum Beispiel sind Bremen, Hamburg, Minden, Münster, Paderborn.
Und an diese Sitze dockten dann auch dann diese Kaufmannssiedlungen an.
Genau. In manchen Regionen spricht man auch von Wiek, also von so einer Kaufmannssiedlung, die hieß Wiek. Die entwickeln sich in der Zeit dann auch zu eigenen Siedlungen. Zum Teil umschlossen die auch die Burgen und Königssitze. Und es entwickeln sich, wie gesagt, Märkte entlang der Hauptstraßen erstmal, später dann auch rechteckige Märkte. Und der Handel führte eben auch zu einer wohlhabenden Bürgerschicht, die nicht selten mit dem Klerus im Clinch lag. Aber da sind wir dann tatsächlich schon eher so späten Mittelalter, 11. bis 12. Jahrhundert.
Ja, davon kann man hier in Köln ein Lied singen. Ne? Ich wette auch, der Rathausturm hat nur so einen hohen Turm, damit er höher ist als irgendwelche anderen Kirchen.
Genau, das hat man tatsächlich so gemacht. Man wollte der Kirche quasi was entgegensetzen und mal zeigen, wer man so ist. Irgendwann bekamen die Städte dann in der Regel auch eine Befestigung. Man konnte sich ja, wenn die Stadt größer wurde, nicht einfach nur noch in die Burg zurückziehen. Entweder durch Wall und Graben. Ich bin in Dortmund aufgewachsen, da gibt es die Wälle rund um die Innenstadt. Habe mich immer gefragt, lange, was das eigentlich soll. Das war eben so eine Befestigungsanlage. Später dann auch Mauern aus Stein. Manchen Städten auch direkt Mauern aus Stein. Und das scheint mir auch so eins der markantesten Merkmale gewesen zu sein. Ne? Drinnen war die Stadt, draußen eben nicht.
Merkt man manchmal in Straßennamen auch noch. Ne? Ich weiß, in Aachen gibt es ja hier so Karlsgraben und so weiter. Mhm. Kann ich eigentlich ganz gut denken.
Wall und Graben.
Ja, genau. Ja, genau, richtig. Und bei uns auch hier, ne, Eifelwall etc. Aber ich glaube, das ist nochmal weiter draußen, ne, als die, naja.
Genau, Köln war größenwahnsinnig, kann man da schon fast sagen. Die haben hier 400 Hektar, also es gab 3 Stadterweiterungen in Köln und die haben insgesamt 400 Hektar mit einer Mauer umschlossen. Das hat bis zur Industrialisierung gebraucht, bis das mal alles zugesiedelt war. Da gab es Felder, Klöster quasi innerhalb der Stadtmauer. Ich glaube, man spricht da von den Kappesbuchen von Köln, den Kohlbauern von Köln. Die haben tatsächlich innerhalb der Stadtmauern ihre Felder gehabt. Und wie gesagt, das grenzt schon ein bisschen an Größenwahn. Wenn man überlegt, Münster, jetzt damals auch nicht so klein, hatte 100 Hektar von der Mauer umschlossen. Bei den Kölnern waren es 400 Hektar.
Tja, die Kölner, ne? Bis ins 12. Jahrhundert entwickeln sich also Städte um Burgen rum, an Burgen, Pfalzen und so weiter. Die wachsen immer weiter, bekommen Märkte, Rathäuser, Kirchen vermutlich.
Ja, Kirchen jede Menge.
Klar. Mhm. Und werden halt befestigt, ne? Also, aber mir scheint die Zahl der Burgen und Pfalzen dann doch recht überschaubar. Also jetzt im Vergleich zu den Städten dann. Woher kommen dann diese Vielzahl an Städten? Die sind ja auch teilweise jünger, auch als diese ganzen Karolinger-Geschichten, oder?
Ja, deutlich jünger zum Teil. Also die meisten Städte wurden tatsächlich im späten Mittelalter gegründet. Es gab so eine Zeit im 13. und 14. Jahrhundert, da haben wir wirklich eine Hochphase der Stadtgründung in Deutschland. Eine der Hauptgründe war der Handel, allerdings auch nur am Anfang. Freiburg im Breisgau, also sind wir jetzt ne, im 12. Jahrhundert mit 1122 gegründet. Die wurde quasi von einer Haupthandelsstraße durchzogen, die Stadt, mit der Gründung und da entwickelten sich dann auch die Märkte und das wurde halt viel kopiert, ne, weil es gut funktioniert hat. Breisach, Worms im Süddeutschen sind dann Städte, die nach dem gleichen Muster entstanden sind. Gab es aber auch weiter nördlich in Lemgo und in Lippstadt. Genau, also das waren so die ersten Punkte.
Okay, also alles Sachen zur Siedlung für Handel und so weiter. Aber was gab es noch so für Gründe?
Ja, territoriale Sicherung natürlich, ne?
Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Also Land erobert, Stadt gegründet, Mainz.
Im Prinzip schon, denn wenn man dann das zurückerobern will, dann muss man ja erstmal diese Stadt wieder einnehmen. Und wir haben zu der Zeit auch so eine Erweiterung nach Osten. Also alles, was sich nördlich und östlich der Elbe befindet, sind Siedlungen oder gibt es viele Siedlungen aus der Zeit. Und das Land wurde quasi kolonialisiert. Und dann gibt es da so Klein- und Zwergstädte, denn wenn da mal eine Stadt ist mit Mauer, dann ist die da. Und wenn ich das Land haben will, dann muss ich eben auch diese Stadt mit einnehmen. Mhm. Und deswegen wurden die Städte da zum Teil auch an Standorten gegründet, die nicht so ganz günstig waren, zumindest nicht, was das Handeln anging.
Also ökonomisch eher ungünstige Lage.
Und zum Teil, das hatten wir gerade schon, waren die Städte dann auch irgendwelche Hochplateaus oder auf Anhöhen relativ weit weg vom Wasser. Und dann brauche ich irgendwie einen Brunnen oder einen Speicher. Und das begrenzt natürlich auch das Wachstum. Also ich kann nicht beliebig wachsen, wenn ich nicht beliebig viel Wasser habe. Das führte dann tatsächlich dazu, dass es auch so zu Minderstädten gab und die Städte tatsächlich dann klein blieben.
Also bis heute. Ne? Berlin auf dem Berg wäre nicht so groß geworden. hätte niemals diese Funktion dann wahrscheinlich eingenommen.
Die haben, glaube ich, andere Probleme gehabt.
Ja, Flughäfen.
Heute, damals, glaube ich, Sumpf oder so.
Ja, stimmt, das ist ja. Ja, okay, aber es gibt ja auch noch mal, auch hier sogar in West- und Südwestdeutschland noch mal deutlich jüngere Städte, oder? So Mannheim, habe ich ja irgendwo gelesen, das ist ja auch erst im, ich glaube, 16. Jahrhundert oder so gegründet worden. Und also das ist ja auch richtig fett, richtig imposant im Kern.
Genau, und das war dann quasi schon Renaissance, wenn man will. Na, da zeigte man wieder, was man hat. Es gab Bergstädte wie Freiberg im Erzgebirge. Die haben ziemlich viel Kohle verdient durch Silberabbau. Die waren dann zwar nicht so groß, aber sehr pompös und prächtig. Das angesprochene Mannheim war halt eine Residenzstadt und da wollte der Fürst eben einfach zeigen, hier ist Macht, hier ist Pomp, los geht's.
Also wirklich so Städte, die fürs Auge gebaut wurden als Bühne der Macht,
ja,
ums Schloss oder wie auch immer.
Genau, funktionieren mussten die natürlich trotzdem auch. Mannheim ist da so ein Beispiel aus dem 17. Jahrhundert als Quadratstadt geplant. Also das Schloss in der Mitte, im Zentrum der Stadt, drumherum wirklich ein lineal gezogenes Raster von Straßen. Sehr symmetrisch alles. Karlsruhe ist ein anderes Beispiel, das viele vielleicht kennen. Ja, das Schloss.
Ja, das ist krass, ne? Alles
wie so ein Fächer vom Schloss weg, die Straßen. Auch Versailles, ne, wenn man südlich von Paris sich anguckt, das war jetzt keine Stadt, aber auch da sieht man quasi diese Symmetrie.
Alle Blickachsen wirklich zum zentralen Punkt des Schlosses, ne? Das finde ich total krass.
Ich bin wichtig, der Rest nicht.
L'état c'est moi, genau. Der alte Louis, ja. Ja, aber interessant, dass nochmal so Quadratstädte wieder in werden, ne? Weil ich glaube, so diese Mittelalterstädte, die haben ja alle kreuz und quer und krumm die Straßen. Aber jetzt ist ja wieder Quadrat anscheinend in der Renaissance.
Ja, genau. Das war jetzt nicht neu, aber der Grundriss war wirklich regelmäßig und noch viel krasser als bei den Römern. Ne? Also hat er vielleicht auch bessere Vermessungsmethoden, keine Ahnung. Aber das war wirklich wie mit dem Lineal dann in die Landschaft gesetzt.
Passt ja dann auch Renaissance, wieder so Rückbesinnung auf die Antike, bla und so, ne? Dass man das auch dann im Stadtbild wieder...
Genau, und das ändert sich tatsächlich so richtig erst wieder mit der Industrialisierung, aber... Da machen wir vielleicht mal noch eine eigene Folge zu.
Okay. Ja, Holger, ich finde das echt spannend. Also ich mache mal gerade Zeitreise. Ne? Wir haben zuerst die Griechen, die haben eine ganz gute Idee mit ihren hier Polis-Bürgerstädten. Die Römer machen Copy-Paste und ein bisschen größer, effektiver. Im Mittelalter kommen dann Mauern und Märkte und Kirchen dazu. Und in der Neuzeit oder frühen Neuzeit kommt dann hier Pomp und Fürstenglanz. Und das erklärt quasi so unsere Stadtlandschaft.
Genau, und in deiner schönsten Stadt der Welt haben wir quasi eine Baustellenchronik. Baustellen sind ja hier ein bisschen schwierig, ne, mit Opa und so. Aber eine Chronik der letzten 2000 Jahre. Wir finden den römischen Straßengrundriss, wir finden mittelalterliche Kirchen und Märkte, wir finden neuzeitliche Festungsreste. In einer sitzen wir ja auch, ne, die Preußen waren auch hier mit ihren Voranlagen, dann schon wieder später. Aber so sieht man quasi die 2000 Jahre Geschichte dann doch auch noch im Stadtbild.
Ja, dieser Stadtspaziergang war jetzt ja ein richtiger Sprint, würde ich sagen, durch die Zeit.
Ja, und da kann man jetzt auch die Augen mal ein bisschen offen halten, wenn man hier durch Köln zieht. Ich habe noch die Idee zu einer Exkursionsfolge. Mal gucken, wie wir das akustisch auf die Ohren bekommen, weil Exkursion hat ja auch immer was mit Angucken zu tun.
Aber ich bin gespannt.
Vielleicht später.
Ja, okay, ja, versprich nichts, was du nicht halten kannst, aber lass uns einfach überraschen.
Ja, für den nächsten kreativen Müßiggang. Ne? Dann gucken wir mal, was da so rauskommt und ich schlage vor, wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Folge.
Ja, bis zur nächsten Folge, Holger.